SWR 2 Tandem.
Honduras in Mittelamerika ist ein wasserreiches Land. Kein Wunder, dass dort vielerorts mit Wasser Energie gewonnen und Geld verdient wird. Aber Einfluss blieb bisher von Staudämmen und Wasserkraftwerken verschont. Der Rio Cangrejal. Benannt nach den vielen Flusskrebsen, Cangrejos de Rio, die früher im Mündungsbereich gefunden wurden. Der Fluss tobt ungehindert aus den Bergketten von zwei Nationalparks hinunter zum Meer, zur Karibikküste. Udo Wittemann stammt aus der Nähe von Philippsburg und hat sich vor Jahren in den Fluss und die tropische Landschaft verliebt und dann dort eine Ökolodge und ein Tourismusunternehmen aufgebaut. Sie hören eine Sendung von Erika Harzer und Kalle Steimann.
Großflächige Ananasfelder oder Ölpalmenplantagen. Mit diesen Monokulturen zeigt sich die fruchtbare Nordküste des Landes beim Anflug auf die Hafenstadt La Ceiba. Der Flughafen ist überschaubar. Langsam und laut findet die kleine Propellermaschine dort ihre Zielposition. Die Reisenden drängeln sich zur Tür, erzählen sich dabei, was sie in der Hafenstadt machen werden. Die feuchte Hitze der Karibikküste treibt schon allen auf dem kurzen Weg in die Gepäckhalle den Schweiß aus den Poren. Die Küstenstadt mit ihren rund 200.000 Einwohnern gilt in Honduras als lebensfroh und feierfreudig. Während der Osterwoche und auch während des Karnevals im August platzt La Ceiba aus allen Nähten. Hektisch und laut ist es aber auch an ganz normalen Tagen. Die Stadt ist nicht nur Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Karibikinseln und den an der Küste entlang gelegenen Garifuna-Dörfern, sondern auch zu magischen Orten im Nebelwald des naheliegenden Pico Bonito Nationalpark und zu Abenteuertouren auf dem Wildwasserfluss Rio Cangrejal. Historisch erlangte die Hafenstadt ihre Bedeutung durch die Bananen. Die fruchtbare Nordküste war Bananenanbaugebiet für nordamerikanische Firmen. Und von La Ceiba aus wurden diese ab Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA verschifft. Fatale Arbeitsverhältnisse sicherten den Unternehmen Riesengewinne. Die Regierungen wurden bestochen und spielten mit. So kam das Land zu seinem noch heute immer wieder angewendeten Beinamen Bananenrepublik. Schienenreste und die brüchige alte Mole, auf der sich nur noch vereinzelt Angler und Spaziergänger tummeln, erinnern heute noch an diese Zeit, als von La Ceiba aus über die davorliegenden Bay Islands Bananen nach New Orleans verschifft wurden. Riesige Bananenplantagen gibt es immer noch, doch seit etlichen Jahren sieht man an der Nordküste eben auch Ananas- und Ölpalmenfelder. Öko- und Abenteuertourismus, Naturschutzgebiete zu Land und zu Wasser, damit versucht die Hafenstadt, sich ein neues, attraktives Image aufzubauen. Eine Rolle spielt dabei auch der Rio Cangrejal, der die Stadt in zwei Teile trennt, die gerade mal durch zwei Brücken miteinander verbunden sind. Außerhalb der Stadtgrenze ist der Weg entlang des Flusslaufes nur mühsam befahrbar. Er ist steinig und holprig. Während der Regenzeit wird eine Fahrt zum Oberlauf des Flusses eine große Herausforderung für normale Pkw ohne Vierradantrieb. Alle paar Meter sorgen dann tiefe, schlammige Pfützen für nervenaufreibende Fahrmanöver. Aber die Fahrt lohnt sich allemal. Schon kurz hinter der Stadt breitet sich eine unfassbar saftige, tropische Bergwelt aus. Der Fluss trennt die beiden Nationalparks Pico Bonito und Nombre de Dios, zwei Bergketten, die sich wenige Kilometer von der Küste entfernt erheben. Dort wechseln sich tropischer Regenwald in den Ebenen mit subtropischem Wald an den Hängen und Bergnebelwald in den Höhen über 1000 Metern ab. Nach nur rund 20 Kilometern ragt der Gipfel des Pico Bonito mit rund 2500 Metern majestätisch aus der Ebene empor. Und wenn die Wolken es gut meinen, zeigt sich die Spitze in seiner ganzen Schönheit. Pico Bonito heißt schöner Gipfel. Zwei kleine Jungs am Wegesrand wissen warum. Weil er sehr schön ist und sehr hübsch ist. So ihre spontane und sehr überzeugende Aussage. Durch den Taleinschnitt zwischen den Bergketten windet sich der Rio Cangrejal und tobt in seinem den Felsen abgerungenen Flussbett hinunter ins Meer. Unzählige Stromschnellen, riesige Felsblöcke und ein fantastischer Blick auf tropische Vegetation auf beiden Uferseiten. Der Fluss bietet sich an als Naherholungsgebiet für gestresste Stadtmenschen und auch als Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Dieses Potenzial hat auch die Stadt und das Tourismusministerium erkannt. Kleine Balnearios, das sind einfache Badestellen, werden ausgeschildert und beworben. Und auch erste Wanderwege führen durch die tropischen Wälder. Wenige Meter entfernt vom Cangrejal betreibt Udo Wittemann heute gemeinsam mit seiner Frau Silvia Omega-Tours. Zu ihren Angeboten gehören Abenteuertouren wie Rafting und Wildwasserwandern und Übernachtungen in ihrer Öko-Lodge mit Restaurant mitten im Dschungel.
Es war schwierig, hier Leute hochzubringen, Kontakt herzustellen, dass die Leute, die hier zu den Bay Islands zum Tauchen gehen, es überhaupt mitkriegen, dass hier ein wunderschöner Fluss direkt in der Nähe ist.
Die Hafenstadt La Ceiba ist eher Durchgangsstation für die Touristen, deren Ziel die vor der Stadt liegenden Karibikinseln sind. Die Berge werden bestaunt, doch die Menschen zieht es zum Meer.
Also es ist von der Stadt dann nicht mal eine halbe Stunde und man ist am Einsatz von einem super Wildwasserfluss. Also als Wildwasserfahrer schon mal, dass er warmes Wasser hat, nicht eiskaltes wie daheim überall in den Alpen. Er hat auch die größten Felsen, die ich jemals gesehen habe auf irgendeinem Fluss der Welt. Alle Felsen sind rund und die Natur drumherum ist sehr beeindruckend.
Der Rio Cangrejal hat für Udo Wittemann eine magische Anziehungskraft. Er kommt aus Huttenheim bei Philippsburg, hatte Geografie studiert und Paddeln gelernt und suchte nach guten Wasserstrecken für seine Wildwassersportleidenschaft. Anfang der 90er Jahre führte ihn diese Suche nach La Ceiba. Der Rio Cangrejal zog ihn sofort in seinen Bann.
Also wenn man auf dem Fluss ist, sieht man rechts und links nur Grün, Dschungel, Tiere, es gibt viele Vögel. Auf der westlichen Seite des Flusses ist der Pico Bonito Nationalpark und auf der rechten Seite, wo wir hier sind, weiter oben, fängt dann der Nombre de Dios Nationalpark an. Das ist die nächste Verbindung zwischen hohen Bergen und der Küste in der ganzen Karibik. Also hier gehen die Stärke direkt aus der Karibik richtig steil hoch in richtig alpinische Gebirgszüge rein. Ich bin hier wegen dem Fluss, weil der Fluss ist einzigartig einfach.
Wittemann brauchte damals nicht lange, um sich zu entscheiden.
Ich habe das nicht geplant, aber die Schönheit des Ganzen hat mich dann doch so überwältigt, weil damals war niemand hier, der auch nur Hiking-Touren angeboten hat. Also es war was ganz Neues, Raften, Kajaken, Adventure-Sports in Honduras. Und da habe ich mir eben gedacht, es ist die Chance, da in einem Land was frisch anzufangen.
Er kaufte sich ein Stück Land und begann dort seinen Traum zu verwirklichen.
Ich war dann immer ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr in Deutschland, der Schweiz, um wirklich Geld zu verdienen, weil hier hat man nicht groß Geld verdient. Das war ja auch vor Internet.
Neben seiner Schönheit ist der Fluss auch extrem wichtig für die Grundwasserversorgung der Hafenstadt. Sein Wasserdruck und die durch ihn stattfindende Sedimentierung sorgen dafür, dass das Grundwasser in La Ceiba nicht versalzt. Er bildet den Gegendruck zum Meer. Doch in den Sommermonaten gibt es oft Probleme. Der Fluss führt nach Wochen ohne Regen nur wenig Wasser. Und nach wie vor werden aus dem Flusslauf Sand, Kies und Steine als Baumaterial abgegraben. Viele Gebäude der Hafenstadt sind mit Hilfe dieser Materialien gebaut worden. Besorgte Umweltschützer fordern bisher erfolglos, die Abgrabungen nur im Unterlauf des Flusses zuzulassen. Die Gebäude ihrer Dschungelunterkunft wurden alle von Udo Wittemann selbst entworfen und mit Hilfe einer von ihm angelernten Zimmermann- und Tischlergruppe gebaut. Gleich am Eingang des Geländes steht eine eigens für diese Arbeiten erbaute große Werkstatt. Mit den Handwerkern entwirft er für die neu errichteten, etwas luxuriöseren Zimmer Wendeltreppen. Die Handwerker kommen alle aus den kleinen Ansiedlungen in unmittelbarer Nachbarschaft. Und manche von ihnen arbeiten schon seit mehr als 10 Jahren bei Wittemann. So ziemlich alles. Egal ob Fenster, Türen, Treppen oder auch die kreativ gestalteten Duschräume in den Hotelzimmern, bauen oder tischlern sie, so gut es geht, mit Materialien aus unmittelbarer Umgebung. Entworfen von Udo Wittemann.
Der guckt sich was an und denkt drüber nach und findet einen besseren Weg und setzt es dann auch wirklich um.
Zum Beispiel neue Verschlussstücke für Türen.
Also ich kann das jetzt nicht so genau erklären. Aber die Mechanik ist halt was ganz Besonderes und es ist gleichzeitig auch noch diebstahlsicher. Wir sichern die Türen damit ab. Also das ist ein Verschluss, eine ganz ausgefallene Mechanik, die eben keine Türgriffe und keine Türschlösser braucht und keine Schlüssel. Und trotzdem kann man die Tür sicher abschließen.
Doch manchmal kommen nur wenige Gäste angereist. Die Nachrichten aus Honduras sind nicht immer einladend. Seit dem Putsch 2009, als der damalige Präsident Zelaya von Militärs außer Landes gebracht wurde und zunächst eine de facto Regierung die Macht übernahm, sind die Nachrichten aus diesem Land meist mit erschreckender Gewalt verbunden. Die Kämpfe der Drogenkartelle, gewalttätige Jugendbanden, Menschenrechtsverletzungen. Ein Sicherheitsapparat, der von Korruption zerrüttet ist, und eine Oligarchie, die ihren Reichtum mit Gewalt auszuweiten oder zu verteidigen sucht. Was sich zuletzt bei den Präsidentschaftswahlen im November 2017 zeigte, bei denen der bisherige Präsident Hernández verfassungswidrig kandidierte und entgegen der Einwände der Organisation amerikanischer Staaten vom obersten Wahlrat als Sieger erkoren wurde. Damals stand das Land am Rande eines Bürgerkriegs. Dem standzuhalten und trotzdem weiterzumachen mit ihrer ureigenen Idee fordert von Udo und Silvia Wittemann viel Energie. Aber nach wie vor kommen Gäste. Junge Menschen, die Abenteuer suchen, ältere Menschen und Familien, die inmitten des Urwalds, umgeben von Wasserplätschern, von einer fantastischen Flora und beim Zuhören der Vogelwelt zur Ruhe kommen wollen.
Man muss sich halt richtig gut informieren. Die meisten Touristen meinen, dass Honduras wesentlich gefährlicher ist zu bereisen als Guatemala, Salvador, andere Länder. Das ist tatsächlich nicht so. Wir haben, das mag ich gar nicht abstreiten, ganz viele Leute, die getötet werden. Das sind normalerweise Gangs, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder der Narkotrafiko, eben der Drogenhandel, der leider viel zu viel hier durchgeht, die sich gegenseitig bekriegen, aber Touristen haben damit eigentlich nichts zu tun. Und wie überall, wenn man sich aus den dunklen Ecken in den komischen Vierteln draußen hält, dann passiert einem eigentlich nichts.
In der Regenzeit kippt der tropische Regen unendliche Wassermassen auf das Land und in den Fluss. Da bestimmt der Regen den Tagesablauf und vieles ist nicht planbar. Weder verabredete Touren auf dem Fluss, noch normale Büroarbeit oder sonstige Arbeit auf dem Gelände. Früh morgens inspizieren Silvia und Udo dann erstmal auf dem Gelände.
Was an Büschen so umgekippt ist oder was zum Trocknen ist und was man halt einfach so regeln muss. Weil meistens gibt es ja keinen Strom, dann gibt es nicht so viel Arbeit im Büro. Da müssen wir immer aufpassen, dass es da noch Wasser gibt und so. Und dann halt erstmal gucken, ob die Pferde okay sind und Schweinchen und alles Mögliche. Und die Gäste natürlich.
Rafting-Touren würden sie auch an so einem Tag anbieten. Aber die Gäste wollen den Tag lieber unter den Palmendächern im Trockenen verbringen. So auch Michael Heiland aus Weimar, der mit seiner honduranischen Ehefrau ein paar Tage in La Ceiba unterwegs ist.
Ja, ich bin von Beruf Wasserbauingenieur und mich fasziniert natürlich der Rio Cancrejal. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass man den Fluss im Grunde genommen in seinem natürlichen Zustand belassen hat. Man nutzt es jetzt für Rafting und so weiter, aber man hat ihn nicht verbaut oder mit irgendwelchen Staudämmen oder wie auch immer verändert, sondern es ist wirklich noch ein Fluss, der seinen Ursprung hat. Ja. Findet man selten.
Kurz nach dem Putsch im Jahre 2009 wurden in Honduras von der damaligen de facto Regierung mehrere hundert Konzessionen für Staudämme und Wasserkraftwerke zur Energiegewinnung vergeben. Auch für den Rio Cangrejal. Umstrittene, konfliktreiche Projekte. Vor allem den Ärmsten wird dabei Teilhabe versprochen, Anschluss an Stromnetze, Zufahrtswege und vieles andere. Doch häufig sind sie danach ihr kleines Stück Land los und haben keinen Zugang mehr zum Flusswasser. Das wird Privateigentum der Staudammbetreiber. An vielen Orten in Honduras wehren sich die Menschen gegen diesen Raubbau an Ressourcen. Mehr als 130 Umweltschützer wurden in solchen Auseinandersetzungen in Honduras seit 2010 umgebracht. So auch im März 2016 die international bekannte Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres. Sie hatte sich mit ihrer Organisation gegen ein Wasserkraftwerk gewehrt, das an einem Fluss einer indigenen Gemeinde gebaut wird. Auch rund 120 Kilometer von La Ceiba entfernt, am Mesapa-Fluss, wehren sich Anwohner mehrerer Gemeinden gegen das Wasserkraftwerk Hidrosep. Obwohl in einer Gemeindeversammlung sich die große Mehrheit dagegen aussprach, wurde das Werk gebaut. Die Bewohner berichten von Zerstörungen des Bergwaldes und 2017 organisierten sie trotz massiver Polizeigewalt Protestcamps und Blockaden. Sie fürchten um ihren Zugang zum Wasser. In 20 Gemeinden wurde bereits die Trinkwasserversorgung durch die Baumaschinen beeinträchtigt. Eigentlich verfügt Honduras über ausreichend Wasser, um die Menschen mit Trinkwasser versorgen zu können. Doch im Zuge einer Wirtschaftspolitik, bei der es vorrangig um die Profite der Unternehmen und ihrer Aktionäre geht, ist auch Wasser zum heiß umkämpften Gut geworden. Noch ist der Cangrejal verschont. Die für ihn entwickelten Staudammpläne wurden bisher nicht umgesetzt. Ein erster Versuch vor über 20 Jahren scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Die neueren, nach dem Putsch entwickelten Pläne scheiterten an einer schlecht ausgearbeiteten Umweltverträglichkeitsstudie. Doch auch hier sind die Wasserrechte mit der Konzessionsvergabe teilweise privatisiert und das Projekt ist nicht vom Tisch.
Wir waren vor einigen Jahren schon mal hier und es ist einfach mitten im Urwald und ganz fantastisches Ambiente, unheimlich nette Leute. Ein kleines Stück Paradies. Das Erste, was wir unternommen haben, war hier jetzt zum Mittag zu essen.
Für das von Michael Heiland so geschätzte Essen bauen Silvia und Udo Wittemann so viele Zutaten wie möglich selbst an.
Also es ist nicht alles unbedingt eigener Anbau. Manchmal müssen wir natürlich welche kaufen, weil wir halt nicht so arg viel haben. Aber ansonsten haben wir total viel Früchte, die eigentlich kein Mensch kennt. Und daraus machen wir halt Säfte, zum Beispiel Sternfrucht. Und dann gibt es eins, das heißt Karambole. Das ist so eine Riesenfrucht, das ist wie so eine mutierte Gurke. Das ist aber ganz süß.
Sie versuchen, soweit es geht, ihren Betrieb in Einklang mit der Natur zu betreiben. Im Restaurant und auch im Bau der Anlage.
Ja, also wir versuchen, so viel wie möglich zu nehmen, was es halt gibt hier. Wir versuchen, immer weniger Holz zu nehmen, weil man da halt immer Bäume fällen muss.
Umweltschützend, nachhaltig. So gestalten die beiden ihr alltägliches Arbeits- und Lebensumfeld als Ökotourismusanbieter.
Wir treten nicht in der Öffentlichkeit als Umweltschützer auf. Wir machen nur unser kleines Ding hier und versuchen halt die Leute, die in unserer Umgebung sind, da irgendwie mit einzubeziehen. Halt gerade die Arbeiter mit ihren Familien oder die Kinder im Dorf oder halt so im kleinen Kreis.
Von der Gefährdung aktiver Umweltaktivisten wissen sie.
Ja, wir kriegen das auf jeden Fall mit, weil wir ja auch zum Teil den Umkreis von den Leuten kennen und so. Das ist halt der Teil, wie hier in Honduras oft was gehandhabt wird. Dass Probleme einfach aus dem Weg geräumt werden. Und wenn da irgendwelche Mächte dahinter stehen, die eben Geld haben und so, dann ist das halt anscheinend ganz einfach. Das liegt mir schon auch auf dem Herzen und das ist schon ganz schön schockierend. Das ist schon ein bisschen was, was einen Schatten wirft, auf jeden Fall.
Um den kleinen, selbst angelegten Pool herum, der von Gebirgswasser gespeist wird, haben Udo und Silvia ihr Restaurant unter Palmendächern gestaltet. Mehrere Hängematten sind gespannt und über den Zulaufteich zum Pool können die Gäste in Schaukelstühlen die Seele baumeln lassen. Dabei den Tukans, den kleinen Papageien und unendlich vielen anderen Vögeln zuschauen und dem Specht bei der Suche nach Nahrung zuhören. Statt Wecker sind es Vogelstimmen, die morgens zum Aufstehen einladen.
Das passiert öfters mal. Wenn da ein richtiger Schwarm vorbeikommt von den Webervögeln zum Beispiel, die diese Hängenester bauen, die machen dann einen richtigen Krach. Oder wenn die Papageien kommen, die treten auch immer in großen Schwärmen auf und haben sich immer sehr viel, sehr lautstark zu erzählen. Ja. Da kann man je nachdem früh geweckt werden.
Neben den ausländischen Abenteuerurlaubern, den Übernachtungsgästen, kommen vor allem an den Wochenenden Familien und Freundesgruppen aus La Ceiba den Uferweg hochgefahren. Sie wollen bei gutem Essen hier den Tag verbringen. Der Regen macht eine Pause und gleich drückt sich die Sonne durch. Die Guides von Omega packen Kanus auf den Geländewagen. Zumindest eine kleine Tour sollte noch drin sein an diesem Sonntagnachmittag. An einer kleinen Badestelle, die auch gut als Einstieg für die Boote geht, vergnügen sich schon etliche Kinder aus der Nachbarschaft. Die Kajaks liegen bereit und der Schweizer Guide erklärt seiner deutschen Schülerin noch schnell die Besonderheiten des Wassers. Auf der Donau sei sie schon mal mit dem Kajak unterwegs gewesen, aber noch nie in Wildwasser, erzählt sie dem Guide.
So ein Fluss, Da gibt es kein ganz stilles Wasser. Mhm. Ja?
Da haben wir die Strömung.
Ja.
Da, wo es weiß ist, dann sagt man immer Stromschnelle. Und hier ist es einfach eine Strömung.
Ja.
Ja? Mhm. Also es hat kein Objekt, großes Objekt, wie zum Beispiel ein Stein oder auch eine Verengung, dass das Wasser zwingt, sich aufzubäumen. Und da gibt es ein bisschen Weißwasser. Da ist ein Sauerstoff drin.
Die Erklärungen sind lange und ausführlich. Und das Wasser lockt die Teilnehmenden zum Einstieg. Doch der Fluss bietet mehr als diese Abenteuertouren. Unweit der Badestelle ist das Gästehaus des Pico Bonito Naturschutzparkes. Von dort aus kann der Fluss über eine Hängebrücke überquert werden. Ein Parkwächter achtet darauf, dass sich die Gäste korrekt verhalten. Er erzählt gerne von seiner Arbeit.
Muy buenas tardes. Bueno, yo soy la persona encargada de turismo aquí en el centro visitante.
Guten Tag. Ich bin der Tourismusbeauftragte des Besucherzentrums. Hier betreuen wir die Touristen, die zum Wasserfall im Pico Bonito Nationalpark wandern möchten. Das geht über den La Roca y Mapache-Pfad.
Der Wasserfall liegt auf der anderen Seite des Flusses. Bei der Anfahrt von La Ceiba kommt er irgendwann ins Blickfeld der Reisenden. Und es wirkt, als schösse das Wasser direkt aus dem tropischen Baumbestand heraus. Während der Regenzeit schöpft er aus dem Vollen mit seinem Fall aus 90 Metern Höhe.
Der Wanderweg dauert rund 3 Stunden hin und zurück. Er ist rund 3,5 Kilometer lang. Man könnte schneller gehen, aber die Leute beobachten auf der Strecke. Und das braucht seine Zeit.
Es sei ein Wanderweg mit vielen Überraschungen, erzählt er weiter.
Es gibt hier zum Beispiel Säugetiere wie Weißgesicht-Kapuzineraffen, Nasenbären, Wildschweine. Und viele Tiere wie das Gürteltier und das Wildkaninchen. Dann sieht man hier Vögel wie den Tukan, den Kolibri und auch den kleinen bunten Guadabaranco und viele andere mehr. Auch viele Nutz- und Obstbäume wachsen hier. Es gibt Heilkräuter, aber auch Giftpflanzen.
Udo Wittemann kann dieser Aufzählung noch einiges hinzufügen.
Es gibt ganz sicher auch Schlangen. Wir haben auch Jaguare hier, nur sieht man die nicht. Die sind halt nachtaktiv und die sind weit weg und haben Riesengebiete. Aber wir haben hier auf dem Grundstück schon Ozelotte gefilmt. Die hören einem wesentlich, bevor man sie sieht. Alle Tiere, die man so in Zentralamerika sehen könnte, gibt es auch hier. Nur es wäre sehr schwierig, die auszumachen.
Nach den starken Regenfällen ist die Wanderung zum Wasserfall nicht machbar. Aber durch eine quietschende Gartentür können die Besucher auf die Hängebrücke. Sie können dort schwankend in den unter ihnen tosenden Rio Cangrejal spucken. Es ist windstill. Bei stärkeren Winden fordert der Gang über die Hängebrücke viel Mut. Doch über dem Fluss zu stehen und dann einzelne Vogelstimmen zu hören, ist ein besonderes Erlebnis. Da es in den Tropen kaum Dämmerung gibt, sondern sich die Nacht innerhalb kürzester Zeit breit macht, ist rechtzeitiges Umkehren immer wichtig. Abends sitzt Udo gerne mit den Gästen zusammen und erzählt von Begegnungen mit Landschaften, Menschen und Tieren in seiner Wahlheimat Honduras.
Die Mosquitia ist das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet in Amerika, außer dem Amazonas. Es sind wirklich hunderte von Kilometern, wo keine Menschenseele lebt. Die Mosquitia ist vor ca. 5000 Jahren bei der großen Völkerwanderung besiedelt worden von Völkern, die aus Südamerika eingewandert sind. In der Mosquitia gibt es die Mosquito, die Petch, die Tawaka, wo es nur noch 2 Dörfer von gibt. Die werden also bald ausgestorben sein. Und die Sumu und an der Küste dann noch die Garifuna. Das sind komplett verschiedene Volksgruppen mit verschiedenen Kulturen. Und man ist also wirklich in einem Gebiet, was so ursprünglich wie möglich ist, wo die Fische in den Flüssen sich tummeln und wo man die Chance hat, Tiere zu sehen, mehr als sonst irgendwo, wahrscheinlich in ganz Zentralamerika.
Sanfter Tourismus, sauberer Fluss. Der Rio Cangrejal in Honduras. Von Erika Harzer und Kalle Steimann. Und heute Abend um 19.05 Uhr in SWR 2 Tandem junge Pop- und Jazzmusiker und aktuelle Singer-Songwriter-Musik aus aller Welt. Vorgestellt und moderiert von Bernd Lechler.